Karl Lauterbach, bevor es zu spät ist. Viel Zeit bleibt nicht mehr, um die Klimakatastrophe abzuwenden, denn täglich werden weltweit Unmengen an CO2 ausgestoßen. Und mit jedem Kilogramm CO2 wird das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens schwerer zu erreichen. Dabei mangelt es nicht an wirkungsvollen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, die hat die Wissenschaft nämlich schon erfunden. Die Frage ist also, warum werden sie nicht umgesetzt? In den folgenden Blinks zeige ich dir, wie Wissenschaft und Politik zusammenhängen und warum politische Entscheidungen oftmals die Mahnungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ignorieren. Und weil sie das beim Klimawandel schon viel zu lange tun, werde ich dir auch ein paar Folgen der politischen Untätigkeit auftischen müssen: unbewohnbare Kontinente und längst überwundene Pandemien aus früheren Jahrhunderten zum Beispiel. Ich hoffe, du hast trotzdem viel Spaß beim Zuhören. Ich bin Frank von Blinkist und beleuchte für dich jetzt den Pfad zwischen Politik und Wissenschaft. Wie ist das eigentlich? Müssen Politikerinnen und Politiker wissenschaftliche Studien bis ins letzte Detail lesen, um auf den neuesten Stand zu kommen? Glücklicherweise ist die Schwelle niedriger, gerade dann, wenn man Mitglied des Bundestags ist. Im Deutschen Bundestag nämlich gibt es diverse Serviceleistungen für die Abgeordneten. Da wäre zunächst der wissenschaftliche Dienst, der auf Anfrage über aktuelle Forschungsstände informiert. Je nach Komplexität des Themas, einfach per Telefon oder mit schriftlichen Ausarbeitungen. Dabei ist der wissenschaftliche Dienst streng parteiunabhängig. Er nimmt also keinen Einfluss auf politische Entscheidungen. Das machen andere. Zum Beispiel die Kommissionen, die von der Regierung für einzelne Probleme zusammengestellt werden. Das kann etwa die Gestaltung der Rente sein. Lauterbach selbst war Mitglied der Rürup-Kommission, die damals für die Schröder-Regierung Vorschläge dafür erarbeiten sollte, wie sich das Rentenniveau stabilisieren lässt. Klingt doch alles ganz vernünftig, oder? Die Sache hat einen kleinen Haken. Zwar sitzen in den Kommissionen Menschen aus der Wissenschaft, allerdings werden sie nicht unabhängig besetzt, sondern von regierenden Politikerinnen und Politikern. Sagen wir, ich bin gerade Sozialminister und habe schon eine ungefähre Vorstellung von der Umgestaltung der Renten. Was mache ich also? Ich suche natürlich Experten, von denen ich Vorschläge erwarten kann, die meinen Ideen sehr nahe kommen. Mit anderen Worten, ich besetze meine Kommission parteipolitisch. Das ist aber nicht das einzige Problem. Sollte eine Kommission wider Erwarten zu ganz anderen Ergebnissen kommen, als ich mir das wünsche, kann ich trotzdem meine Ideen durchsetzen. Die Vorschläge der Kommissionen sind in keiner Weise bindend. Außerdem kommen sie erst recht spät ins Spiel. Beispiel CO2-Preis. Die Grünen haben im Wahlkampf eine sehr hohe Bepreisung gefordert, was wissenschaftlich gesehen auch die beste Lösung ist. Als konkurrierende Partei kann ich aber den Vorschlag der Grünen nicht einfach übernehmen, auch wenn ich ihn eigentlich gut finde. Warum? Wählerstimmen bekommt man nicht, indem man andere Parteien kopiert, sondern durch ein eigenes Profil. Also fordere ich, sagen wir, eine etwas moderatere Erhöhung des CO2-Preises. Und wenn später eine Kommission für klimafreundlicheren Verkehr zu dem Ergebnis kommt, dass der CO2-Preis der Grünen doch eigentlich der bessere wäre, dann bin ich meinem Wahlversprechen verpflichtet und poche auf die von mir beworbene moderate Erhöhung, sonst verliere ich schnell den Rückhalt meiner Wählerinnen und Wähler. Obwohl die Politik an vielen Stellen mit der Wissenschaft verknüpft ist, fließen deren Erkenntnisse also oft viel zu wenig ein.
Menschengemachter Klimawandel? Ach Quatsch! Wir befinden uns nur in einer normalen Wärmeperiode, wie es sie schon immer gab. Zum Beispiel im Römischen Reich vor knapp 2000 Jahren, als das wärmere Klima zu einem wirtschaftlichen Aufschwung führte. Also alles supi!
So ungefähr steht es im Grundsatzprogramm der AfD. Und die ist mit ihrer wissenschaftsfeindlichen Haltung leider keineswegs allein unterwegs. Auch Donald Trump, Stichwort Fake News, oder der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro leugnen, dass wir am sich rasant wandelnden Klima selbst schuld sind. Die Strategie, mit der sich solche Rechtspopulisten Gehör verschaffen, ist dabei ebenso simpel wie effektiv. Sie erklären wissenschaftliche Erkenntnisse kurzerhand zu politischen Ideologien. Im Falle des Klimawandels etwa wird das Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, nicht als eine wissenschaftliche Notwendigkeit angesehen, um die Folgen des Klimawandels abzumildern. Die 1,5 Grad werden wie eine Meinung unter vielen behandelt. Nun sind wissenschaftlich fundierte Ansichten nicht gleichzusetzen mit der objektiven Wahrheit. Schließlich kann auch die Wissenschaft irren. Aber gerade bei diesem Thema gibt es in der Forschung einen sehr breiten Konsens. Den zu ignorieren wäre ungefähr so, als würde ich dir bei schönstem Sonnenschein sagen, ich sei gerade ganz anderer Meinung, nämlich, dass es donnert, blitzt und regnet. Das Phänomen heißt False Balance, zu Deutsch falsche Ausgewogenheit. Populisten ziehen dann gern einzelne Experten heran, die dem wissenschaftlichen Konsens widersprechen. Oft handelt es sich dabei um Außenseiter in der Fachwelt, was AfD und Co. aber egal ist. Oder ihnen sogar gelegen kommt. Sie labeln das dann als besonders demokratisch, nach dem Motto, alle Seiten müssen gehört werden. Aber was hilft gegen parlamentarische Wissenschaftsfeindlichkeit? Es müssen mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Politik wechseln, findet Karl Lauterbach. Er nennt das die wirksamste Impfung gegen politische Faktenverdreher. Leider ist so ein Wechsel aber nicht unbedingt attraktiv. Wissenschaftliche Laufbahnen bestehen nämlich am Anfang oft nur aus Zeitverträgen. Nach dem Studium vergehen viele Jahre bis zur ersten unbefristeten Stelle. Und jetzt stell dir vor, du hast es dann doch irgendwann mit Anfang 40 zur Professur geschafft. Jetzt kannst du endlich deiner Leidenschaft nachgehen, ohne dir gleich schon wieder über die nächste Stellenbewerbung den Kopf zerbrechen zu müssen. Außerdem wirst du jetzt, nach Jahren, in denen du dich von einer halben Stelle zur nächsten gehangelt hast, endlich vernünftig bezahlt. Würdest du genau an dem Punkt in die Politik wechseln? Eine politische Laufbahn bedeutet Ungewissheit. Alle 4 Jahre wird neu gewählt und damit steht dein Mandat im Bundestag regelmäßig auf dem Spiel. Außerdem kannst du nur dann deine wissenschaftliche Expertise auch in konkrete Gesetze umwandeln, wenn deine Partei mitregiert. Mehr Abgeordnete mit wissenschaftlichem Background im Parlament, das wird es in absehbarer Zukunft wohl nicht geben. Ich lade dich jetzt trotzdem zu einem Gedankenexperiment ein. Was, wenn alle im Parlament strikt nach wissenschaftlichen Vorgaben entscheiden würden? Also, lassen wir uns ein auf dieses Gedankenexperiment und stellen uns vor, politische Entscheidungen folgen strikt den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die neue Wissenschaftsregierung macht sich ans Werk und tut das, was gute Naturwissenschaftler ebenso tun. Sie rechnet nach. Um das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen zu erreichen, müssen die Treibhausgasemissionen bis spätestens 2050 auf der ganzen Welt auf Null gesenkt werden. Als Anhaltspunkt dient das sogenannte CO2-Budget, das wir Menschen bis dahin noch in Anspruch nehmen dürfen. Das beträgt aktuell noch etwas mehr als 1.000 Gigatonnen. Gemessen an seiner Bevölkerungsgröße darf Deutschland davon ungefähr 1% ausstoßen. Und so wie es bisher läuft, wird dieses 1% schon in 7 Jahren ausgeschöpft sein. Die Regierung stellt fest, das klappt einfach nicht. Deutschland wird sich nicht an das Pariser Klimaabkommen halten können. Die 1,5 Grad werden wir nicht erreichen, egal wie sehr wir uns auf den Kopf stellen. Sie fragt sich also, wie können wir wenigstens einigermaßen in die Nähe des Ziels kommen? Klar, die Energiewende muss vorangetrieben werden. Sonne und Wind müssen die fossilen Brennstoffe ersetzen. Da sind sich die Regierungsvertreter einig. Und sie haben auch schon eine Idee, wie das gelingen kann. Mit Windkraft und Photovoltaikanlagen. Die Frage ist jetzt nur, wo speichern wir den grünen Strom und wie verteilen wir ihn? Denn die Sonne scheint nicht immer gleich und der Wind ist so wechselhaft wie, der Wind halt. Deshalb muss es zum Beispiel Stromtrassen geben, die bei Bedarf Strom von den windigen Nordküsten in den Süden leiten. Und noch eine Herausforderung gibt es. Diese Leitungen müssen selbst regeln können, wann sie viel Strom wohin leiten. Die Idee für solche Smart Grids gibt es schon und das technische Know-how für die Umsetzung auch. Die neue Wissenschaftsregierung ist also entschlossen. Lasst uns das smarte Stromnetz umsetzen, so schnell es geht. Doch es tauchen neue Probleme auf. Die Hochspannungsleitungen müssen vielerorts auf großen Agrarflächen gebaut werden. Manche sind in Privatbesitz, andere gehören den Kommunen. Und das bedeutet, dass die Regierung für den Bau der Netze die Einwilligung der Eigentümer benötigt. Und obwohl sich der Großteil der Bevölkerung über die Notwendigkeit von erneuerbaren Energien im Klaren ist, niemand will ein Windrad oder eine riesige Stromtrasse vor der Nase haben. Deswegen ziehen sich Genehmigungsverfahren für Windräder in die Länge. Und das ist ein Dilemma. Großflächige Enteignungen sind in einer Demokratie keine Option. Auf der anderen Seite müssen die Einspruchsrechte der Landbesitzer deutlich eingeschränkt werden, damit grüne Stromnetze mit Blick auf das verbleibende CO2-Budget noch einigermaßen rechtzeitig gebaut werden können. Das Gedankenspiel zeigt, Technik und Wissen sind nicht alles beim Kampf gegen den Klimawandel. Es braucht auch politisches und juristisches Geschick. Der Politik muss es gelingen, die gesetzlichen Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, ohne dabei demokratische Rechte mit den Füßen zu treten. Apropos, nicht auf die Füße, aber auf den Schlips getreten, fühlen sich leider viele, wenn es um ihren Fleischkonsum geht. Und darum geht es im nächsten Blink.
Ey Bro, Corona okay, aber beim Grill hört's auf!
Ungefähr so antwortete ein User auf Twitter, als Lauterbach folgenden Fakt postete: Grillfleisch verursacht das Zehnfache an Treibhausgasen im Vergleich zu vegetarischen Alternativen. Das liegt vor allem am Methan, das Rinder und Kühe bei der Verdauung ausstoßen. Allein bei einer einzelnen Kuh sind das täglich mehr als 300 Liter. Damit kommt sie auf eine Jahresmenge, mit der eine vierköpfige Familie einen ganzen Wintermonat durchheizen könnte. Methan kommt übrigens in der Diskussion um den Klimawandel oft zu kurz. Dabei ist sein Treibhausgaseffekt ungefähr 25 Mal so hoch wie der von CO2. Im Gegenzug verweilt es aber bloß 12,5 Jahre in der Atmosphäre, CO2 hingegen mehr als 10.000. Mit anderen Worten, ein rascher Verzicht auf Fleisch in unserer Ernährung hätte einen unmittelbaren positiven Effekt auf den menschengemachten Klimawandel. Der Einfachheit halber rechnet man alle Treibhausgase in CO2-Äquivalente um. Daraus ergibt sich, dass Rindfleisch bei der Produktion pro Kilogramm Rindfleisch mehr als 13 Kilogramm CO2 verursacht. Bei Schweinefleisch sind es 4,6, beim Huhn 5,5. Zum Vergleich, Mischbrot verursacht etwa 0,75 Kilogramm. Die Idee, den CO2-Verbrauch von Lebensmitteln auf den Verpackungen zu kennzeichnen, gibt es schon länger. Auf diese Weise könnte die Politik wissenschaftliche Erkenntnisse unmittelbar in den Alltag der Bevölkerung integrieren und auf deren Eigenverantwortung setzen. Und wo liegt das Problem? In der Fleischlobby. Der größte deutsche Schlachtkonzern Tönjes hat zwischen 2002 und 2017 mehrfach höhere Geldbeträge an die CDU gespendet. Gleichzeitig betreibt er Fabriken in diversen Bundesländern. Natürlich zwingt das niemanden dazu, Fleischpolitik zu betreiben. Aber welche Partei verzichtet schon gern auf Spenden? Und wie viele Stimmen würde es mich als Politiker kosten, wenn in meinem Wahlkreis unzählige Arbeitsplätze am Wohl einer Fleischfabrik hängen und ich mich gegen Fleischkonsum einsetze? Damit wären wir wieder bei strategischen Gründen, die dazu führen, dass die Politik der Wissenschaft nicht immer folgt. Und die sind nicht unerheblich. Erinnerst du dich an den Veggie Day? Den haben die Grünen im Wahlkampf 2013 vorgeschlagen. Und der Vorschlag kam wie ein Boomerang zurück. Genau wie bei Lauterbachs Tweet Jahre später gab es einen Shitstorm. Befeuert wurde er von diversen Boulevardzeitungen. Tenor: Die Grünen sind eine Verbotspartei, die uns die Freiheit nimmt. Das hat damals viele Stimmen gekostet und hängt der Partei noch heute nach. Ich muss als Politiker also vorsichtig sein. Richtige Ideen bringen mir gar nichts, wenn ich sie falsch kommuniziere und mir dadurch am Ende die Stimmen fehlen, um zu regieren. Denn nur in der Regierung kann ich wirksame Gesetze machen, und die sind bitter nötig. Kritische Klimakipppunkte stehen nämlich unmittelbar bevor. Kommen wir nochmal auf die Behauptung der AfD zurück, wir befänden uns in einer Wärmeperiode, wie sie halt immer mal wieder vorkommt. Tatsächlich hat sich das Klima auf der Erde schon immer gewandelt. Ihren größten Hitzeschock erlitt sie vor etwa 55 Millionen Jahren beim sogenannten, Achtung, Paläozän-Eozän-Temperaturmaximum. So, damit ich mir nicht die Zunge breche, benutze ich dafür jetzt nur noch die Abkürzung PETM. Jedenfalls führte wahrscheinlich die Verschiebung von Kontinentalplatten zu einer Kettenreaktion, bei der Unmengen an CO2 freigesetzt wurden. Die globale Durchschnittstemperatur stieg um etwa 6 Grad an. Dadurch verschoben sich Klimazonen. In der Arktis entstanden zum Beispiel subtropische Sümpfe und Palmen. In vielen anderen Gebieten hingegen herrschte extreme Dürre und die Meere waren versauert. Klar, dass viele Tiere und Pflanzen starben, wenn sie sich nicht anpassen konnten. In der Wissenschaft gilt das PETM als ein Modell für das, was uns bevorsteht. Mit einem Unterschied. Das Klima veränderte sich damals über Zehntausende von Jahren. Im Schnitt stieg die Temperatur pro Jahrhundert um 0,025 Grad. Und heute liegt der Wert irgendwo zwischen 1 und 4 Grad. Das PETM war also ein vergleichsweise harmloser Hitzeschock. Wir hingegen steuern auf große Klimaveränderungen zu, die es in so kurzer Zeit noch nie auf der Erde gegeben hat. Dass dieser rasante Temperaturanstieg mit der Industrialisierung beginnt und unmittelbar mit unserem CO2-Ausstoß korreliert, ignorieren Populisten. Aber halten wir uns nicht länger mit ihnen auf und fragen wir stattdessen, warum ist ein rasanter Temperaturanstieg so gefährlich? Ab einem bestimmten Zeitpunkt beschleunigt er sich von selbst. Das liegt an den sogenannten Kipppunkten. Du stellst dir am besten zwei Kaffeetassen vor, die auf einem etwas schiefen Tisch langsam auf die Kante zurutschen. Solange sie das tun, können wir noch eingreifen und sie vor dem Absturz bewahren. Sobald sie aber die Tischkante erreichen, sind wir machtlos. Die Tassen rauschen hinab und zerschellen am Boden. Das Grönlandeis und der westantarktische Eisschild sind zwei solcher Kipppunkte. Ihr Eis reflektiert Sonnenstrahlen. Man nennt das den Albedo-Effekt. Je mehr Eis schmilzt, desto weniger Sonne wird reflektiert. Die Umgebung wird dadurch wärmer. Und je wärmer die Umgebung wird, desto mehr Eis schmilzt. Ein Teufelskreis. Viele befürchten, dass der Punkt schon erreicht ist, an dem das vollständige Schmelzen der Eisschilde nicht mehr aufzuhalten ist. Damit werden zwei wichtige Kühlkörper der Erde bald komplett verschwinden. Ein anderer Kipppunkt ist der Regenwald, der eigentlich Unmengen von CO2 speichert. Er wird deshalb gern Lunge der Welt genannt. Doch die Lunge ist vielleicht schon unheilbar krank. Seit den 70ern sind 15% des Waldes verschwunden. Durch Abholzung und Rodungen, aber auch durch klimabedingte Dürren. Der Regenwald kann also immer weniger CO2 aufnehmen, was zur Klimaerwärmung beiträgt. Und die wiederum schadet ihm selbst. Dass durch Waldbrände gespeichertes CO2 freigesetzt wird, kommt da noch obendrauf. Um diese Kipppunkte nicht auszulösen, wurde das 1,5-Grad-Ziel beschlossen. Und das können wir, wie ich vorhin schon erwähnt habe, eigentlich gar nicht mehr einhalten. Doch was passiert, wenn wir es massiv verfehlen? In Deutschland hat die jüngste Flutkatastrophe gezeigt, dass der Klimawandel längst auch in Europa Realität ist. Halbe Ortschaften wurden einfach weggerissen. Ein Ausmaß, wie es das in Deutschland bisher noch nicht gegeben hatte. Für die Klimaforschung ist das alles andere als überraschend. Warme Luft speichert nämlich mehr Feuchtigkeit. Konkret 7% Wasserdampf pro Grad Erwärmung. Je wärmer die Luft, desto mehr Wasser ist also in ihr enthalten, das sich bei Regenfällen dann entladen kann. Dass diese Regenfälle immer öfter zu Unwettern geraten, ist deshalb schon allein aus mathematischen Gründen absehbar. Dabei haben wir in Mitteleuropa noch Glück. Jedes Zehntel, mit dem wir die 1,5 Grad am Ende verfehlen, macht es wahrscheinlicher, dass einige Regionen in der Welt in 100 Jahren nicht mehr bewohnbar sein werden. Vor allem Afrika und Vorderasien werden wegen der Hitze noch stärker als bisher von Dürren und Ernteausfällen geplagt sein. Und wo Menschen mangels Essen und Trinkwasser nicht überleben können, werden sie über kurz oder lang flüchten müssen. Die Weltbank rechnet allein bis zum Jahr 2050 mit bis zu 143 Millionen Klimaflüchtlingen. Der Lebensraum der Menschen schrumpft also. Und je dichter Menschen zusammenleben, desto leichter hat es ein Virus, sich zu verbreiten. Ja, Corona war nur ein Vorgeschmack auf zukünftige Pandemien. Durch den Klimawandel verschieben sich die Klimazonen und mit ihnen Krankheitserreger und Krankheitsüberträger. Die asiatische Tigermücke gibt es bereits in Europa, um nur ein Beispiel zu nennen. Sie kann diverse Tropenkrankheiten wie das Dengue-Virus übertragen. Das ist aber nicht die einzige Gefahr. Noch gruseliger ist der Fakt, dass in Permafrostschichten Erreger von Krankheiten eingefroren sind, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. 2005 fanden beispielsweise Forscher Erreger der spanischen Grippe in der Lunge eines Toten. Ja, du hast richtig gehört. Die spanische Grippe, die in den Jahren 1918 bis 1920 ihr Unwesen trieb. Das ist mehr als 100 Jahre her. Der Tote war offenbar nach dem Ersten Weltkrieg erkrankt und im Permafrost Alaskas bestattet worden. Im Permafrost Sibiriens fand ein französischer Forscher 2015 sogar Viren von vor 30.000 Jahren. Zum Glück harmlos für Menschen, wie sich herausstellte. Aber wer weiß schon, was sich noch alles an Viren und Bakterien im Permafrost tummelt und nur darauf wartet, dank globaler Erwärmung endlich wieder aufgetaut zu werden. Jetzt habe ich ziemlich viele Horrorgeschichten erzählt und du fragst dich vielleicht, ob es einen Hoffnungsschimmer gibt. Ich will ehrlich sein. Die Folgen des Klimawandels werden in jedem Fall heftig werden. Aber das befreit uns nicht von der Verantwortung, die wir gegenüber nachfolgenden Generationen haben. Ein Hoffnungsschimmer ist da die Entscheidung des Deutschen Bundesverfassungsgerichts vom April 2021. Es urteilte, dass unzureichende Klimapolitik die Freiheits- und Grundrechte zukünftiger Generationen einschränkt. Oder anders gesagt, die Politik verstößt gegen Grundrechte, wenn sie beim Klimaschutz nicht endlich mit der Wissenschaft Schritt hält. Zum Schluss nochmal die wichtigsten Erkenntnisse aus unseren Blinks im Schnelldurchlauf. Die Politik macht nicht immer das, was in den Augen der Wissenschaft am sinnvollsten wäre. Das liegt keinesfalls daran, dass ihr der Zugang zu aktuellen Forschungsergebnissen fehlen würde. Parteipolitische Überlegungen spielen eine viel größere Rolle. Viele Maßnahmen, etwa für mehr Klimaschutz, sind unpopulär. Zumindest bei einem Teil der Bevölkerung, der schon beim Veggie Day laut aufschreit. Populisten und Lobbyisten heizen solche Stimmungen gern noch an, indem sie Fakten leugnen oder verdrehen. Ein Parlament voller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wäre dagegen zwar immun, aber erstens ist der Weg von der wissenschaftlichen Laufbahn in die Politik für viele Forschende nicht sehr verlockend und zweitens gibt es noch andere Hürden im demokratischen Prozess, wie zum Beispiel die langen Genehmigungsverfahren für Windräder oder grüne Stromtrassen. Hier kommt es auf die Balance zwischen aktuellen und zukünftigen Freiheitsrechten an. Auch kommende Generationen müssen einen bewohnbaren Planeten vorfinden. Generationengerechtigkeit bedeutet daher, alles daran zu setzen, dass wir möglichst nah an das 1,5-Grad-Ziel herankommen. Wissen und Technik dafür steht schon bereit. Jetzt muss die Politik ihr endlich folgen, bevor es zu spät ist, findet Karl Lauterbach, der mittlerweile selbst Bundesminister ist und jetzt zeigen kann, dass Wissenschaftler auch gute Politik machen können.